NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt Sie heute am Mikrofon Stefan Böhnke. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Die Ukraine-Krise. Deutschland entsendet Wahlbeobachter. Russlands Präsident Putin sucht den Schulterschluss in Peking. Dazu auch unser Kommentar. Bosnien und Serbien kämpfen weiter gegen das Hochwasser. In Thailand ruft das Militär das Kriegsrecht aus. Und in Greifswald fällt der Startschuss für ein Projekt zur Erforschung der Kernfusion. Zu unserem ersten Thema. Am kommenden Sonntag findet in der Ukraine die umstrittene Präsidentenwahl statt. Deutschland wird dazu etwa 100 Beobachter entsenden, die im Rahmen einer OSZE-Mission den Urnengang überwachen sollen. Das kündigte Außenminister Steinmeier heute nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen in Berlin an. Steinmeier sieht in der Wahl eine entscheidende Wegmarke zur Stabilisierung des Landes. Christoph Prössel berichtet.
Bei den Gesprächen zwischen Frank-Walter Steinmeier und dem ukrainischen Außenminister Andrei Deschitsja ging es um die Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag. Morgen sollen erneut die Teilnehmer des Runden Tisches um den deutschen Diplomaten Wolfgang Ischinger zusammenkommen, wie beide nach dem Treffen mitteilten.
Das ist deshalb gut, weil das jetzt ein Signal in dieser wichtigen Woche vor den Präsidentschaftswahlen ist. Diese Präsidentschaftswahlen können in ihrer Bedeutung überhaupt nicht überschätzt werden. Das ist eine entscheidende Wegmarke und eine wirkliche Chance für den Neuanfang.
Die Bundesregierung setzt auf den erfolgreichen Ausgang der Wahlen, trotz aller Risiken und mangels Alternative. Die Lage im Osten des Landes ist unsicher und offen ist auch, ob überhaupt in allen Landesteilen die Menschen ungestört zur Wahl gehen können.
Nun, weil das so ist, kommt es natürlich darauf an, dass möglichst viele Menschen an freien und demokratischen Wahlen tatsächlich auch teilnehmen können. Und ich weiß, dass Sie daran arbeiten, der Runde Tisch arbeitet daran, vielen Menschen diese Chance tatsächlich auch zu geben.
Bundesaußenminister Steinmeier wollte nicht genauer definieren, wie hoch beispielsweise die Wahlbeteiligung sein müsste, um von legitimen Wahlen sprechen zu können. Zur Unterstützung der Wahlen schickt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, rund 1000 Wahlbeobachter. Deutschland beteiligt sich mit rund 100 Personen. Über die Wahlen hinaus denkt der deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger. Er sprach sich dafür aus, die runden Tische fortzusetzen. Dies sei sinnvoll, egal in welcher Form. Vielleicht seien regionale Tische sogar besser, sagte Ischinger. Auch wenn die Wahlen gut verliefen, seien die Probleme noch nicht gelöst. Frank-Walter Steinmeier betonte ebenfalls die Bedeutung der Treffen.
Das, was man von runden Tischen erwarten kann, dass sie Brücken über Gräben hinweg bilden, das findet jetzt statt. Das verlangt Zeit, das verlangt Geduld und das verlangt Aufmerksamkeit.
Geduld verlangt auch die wirtschaftliche Stabilisierung des Landes. Beim Treffen des ukrainischen Außenministers mit dem deutschen Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Gerd Müller, sagte der deutsche Politiker Aufbauhilfen zu, insgesamt 45 Millionen Euro und Kooperationen zum Aufbau von Kommunalverwaltungen.
Christoph Prössel berichtete. Die Ukraine-Krise hat weitere Folgen. China und Russland wachsen enger zusammen. Das zeigt der aktuelle Besuch von Russlands Präsident Putin in der Volksrepublik. Das Vertrauen zwischen Peking und Moskau war nie sonderlich ausgeprägt. Doch die aktuellen Spannungen und Konflikte mit den USA könnten dies ändern.
Großer Bahnhof für Wladimir Putin. Nationalhymnen, Böllerschüsse, Abschreiten der Ehrenformation. Für den russischen Präsidenten endlich wieder Respektbezeugungen, die ihm derzeit im Westen eher nicht zuteil werden. Der russische Präsident erhoffte sich in Shanghai diplomatische Rückendeckung. Und den chinesischen Fernsehbildern nachzuurteilen, hat er sie auch bekommen. Hier wurde demonstriert, was Zhang Xiaohe von der Volksuniversität Peking als grundlegende Folge der Ukraine-Krise bezeichnet. Die transatlantischen Beziehungen sind gewissermaßen weiter geschwächt. Die strategischen Beziehungen zwischen Russland und China wurden dagegen gestärkt und werden sich weiterentwickeln.
And will continue to strengthen.
Putin sprach dann auch nach seinem Treffen mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zunächst von einem Ausbau der militärischen Zusammenarbeit. Diese Kooperation hat große Bedeutung für den Erhalt der Stabilität und Sicherheit in der Region und in der Welt, sagte Putin. Noch am Abend begann ein mehrtägiges gemeinsames Seemanöver im Ostchinesischen Meer, an dem 14 Kriegsschiffe beteiligt sind. Das Seegebiet ist ein Spannungsfeld. China liegt dort mit Japan wegen einer Gruppe unbewohnter Inseln im Clinch. Neben der militärischen Zusammenarbeit sprach Chinas Präsident Xi Jinping auch von einem Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation. Wir sind entschlossen, dass der Handel zwischen unseren Ländern bis 2015 rund 100 Milliarden Dollar erreichen soll, so Xi. Es ist außerdem wichtig, die Qualität unserer praktischen Kooperation zu verbessern. Doch trotz des demonstrativen Schulterschlusses, keine Einigung konnte bislang über ein großes Gasgeschäft erzielt werden. Die Gaslieferungen nach China würden Russland unabhängiger von Europa machen. Seit Jahren wird verhandelt und die Diskussionen seien bereits sehr weit, wie ein Sprecher Putins sagte. Aber man habe sich noch nicht über den Preis verständigen können. Auf chinesischer Seite hieß es nur: Die chinesischen und russischen Unternehmen verhandeln unter Hochdruck, so Außenamtssprecher Hong Lei. Wir hoffen, dass sich beide Seiten aufeinander zubewegen und den Vertrag so schnell wie möglich abschließen. Einigkeit gab es aber wieder in politischen Grundsatzfragen. Im gemeinsamen Kommuniqué hieß es, Russland und China lehnten die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ab. Einen Widerspruch zu ihrem Vorgehen in der Ukraine sah die russische Führung darin offenbar nicht. Gemeint waren Sanktionen und, wie es wörtlich hieß, die Finanzierung von Aktivitäten, die eine Änderung des politischen Systems eines Landes zum Ziel hätten. Zur Lage in der Ukraine hieß es lediglich, China und Russland seien sehr besorgt und forderten alle Seiten zu Gesprächen auf.
Ein Bericht von Ruth Kirchner. Was bedeutet der neue Schulterschluss zwischen Russland und China? Welche Sorgen löst er aus in den USA? Hören Sie dazu einen Kommentar aus Washington von Dagmar Pepping.
Barack Obama und seine außenpolitischen Berater dürften heute mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn nach China schauen. Die Liebesgrüße aus Moskau, die Wladimir Putin in den vergangenen Wochen nach Peking geschickt hat, sind hier in Washington aufmerksam registriert worden. Bislang hatten sich die beiden Riesenreiche des Ostens eher misstrauisch beobachtet. Für die amerikanische Regierung eine gute Ausgangslage für Verhandlungen mit den beiden UN-Vetomächten. Nun aber scheint der russische Präsident eine neue Machtachse mit der Volksrepublik schmieden zu wollen. Eine Machtachse gegen die USA, aber auch um Russlands Wirtschaft unabhängiger von der Europäischen Union zu machen. Für Präsident Obama sind das beides schlechte Nachrichten. Wenn Russland sein Öl und Gas künftig nach China statt nach Deutschland verkaufen kann, verlieren Wirtschaftssanktionen des Westens wie jetzt im Ukraine-Konflikt vollends ihre Kraft. Das Drohpotenzial Obamas, um Putin von seiner Expansionspolitik à la Krim abzubringen, wäre dahin. Der US-Präsident, der eine militärische Verwicklung seines Landes in Konflikte wie in der Ukraine oder Syrien unbedingt verhindern will, wäre ein zahnloser Tiger, wenn er mit dem testosteronstrotzenden Putin verhandelt. Und das diplomatische Geschäft im UN-Sicherheitsrat dürfte für die US-Regierung ebenfalls zur Qual werden, sollte sich dort ein Bündnis Russland-China querstellen. In Sachen Iran und Syrien ginge dann absolut nichts mehr. Das kann Obama nicht wollen. Aber was tun, fragt man sich in Washington. Die amerikanisch-chinesischen Beziehungen haben gerade mal wieder einen emotionalen Tiefpunkt erreicht. Die Führung in Peking ist wütend, weil die US-Regierung gestern eine Klage gegen 5 chinesische Armeeangehörige eingereicht hat. Der Vorwurf: Cyberspionage gegen amerikanische Konzerne. China weist das als Lüge zurück und spricht von Heuchelei, da die USA selber Wirtschaftsspionage betrieben. Ein milliardenschwerer Vertrag über Gaslieferungen aus Russland käme Peking während Putins Besuch daher sehr gelegen. Als Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Washington, dass man es mit der Kritik an der Volksrepublik bitte nicht übertreiben sollte. Zumal China der größte Gläubiger der hochverschuldeten USA ist. Für Barack Obama werden die verbleibenden 2,5 Jahre im Weißen Haus ein außenpolitischer Drahtseilakt. Ein überaus selbstbewusster Wladimir Putin auf der einen Seite, die aufstrebende wirtschaftliche und militärische Supermacht China auf der anderen Seite und in der Mitte der amerikanische Präsident. Obama sollte sich auf dem Hochsaal an ein altbewährtes Sicherheitsnetz erinnern, an seine Partner in Europa. Aber Vorsicht, dieses Netz muss dringend verstärkt werden, sonst hält es Obama nicht, wenn er taumelt.
Dagmar Pepping kommentierte. Zu unserem nächsten Thema. Es geht um die Sicherheit im Internet und um Datenschutz. Bundesinnenminister de Maizière ist zu Gesprächen in Washington. Nach dem Ausspähskandal durch den amerikanischen Geheimdienst NSA soll nach neuen Wegen gesucht werden, die auch in Deutschland und in Europa akzeptiert werden können. In der US-Hauptstadt traf der Innenminister unter anderem mit dem IT-Berater von US-Präsident Obama, Podesta, zusammen. Martin Ganselmeier berichtet.
Eines wollte Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach seinem Gespräch mit Obamas Datenschutzberater John Podesta besonders unterstreichen. Als überzeugter Transatlantiker sei er auch nach den NSA-Veröffentlichungen überzeugt,
dass aus meiner Sicht die Vereinigten Staaten von Amerika der wichtigste Sicherheitspartner ist. Informationsaustausch auch der Dienste ist unverzichtbar.
Zumal es eine Fülle gemeinsamer Interessen zwischen Deutschland und Amerika bei der Abwehr von Angriffen im Internet gebe. Als Beispiel nannte er Hackerattacken auf sensible Infrastrukturen wie Strom und Wasser sowie Schlüsselbereiche der Wirtschaft. Auch im Kampf gegen den Terrorismus arbeite die Bundesregierung weiter intensiv mit der US-Regierung zusammen. Dennoch habe er die nach wie vor bestehenden Meinungsunterschiede nach den NSA-Veröffentlichungen in Washington offen angesprochen.
Das Thema Zusammenhalt der Dienste und Grenzen der Überwachung von nicht-amerikanischen Staatsbürgern ist nicht erledigt, sondern bleibt auf der Tagesordnung.
So habe er Obamas Berater Podesta daran erinnert, dass der amerikanische Präsident auch Ausländern einen verbesserten Datenschutz versprochen hat. Podesta habe ihm erklärt, dass die US-Regierung noch keine konkreten Umsetzungspläne vorstellen kann. Noch gebe es erhebliche technische Probleme, wie die US-Geheimdienste zwischen privaten Daten und terrorrelevanten Daten unterscheiden können, wenn sie weiterhin alles mit dem Staubsauger aufsaugen wollen. Ein gegenseitiger Verzicht auf Spionage sei unrealistisch, so de Maizière. Und solange es keine Aussicht auf schnelle Konsequenzen aus den NSA-Veröffentlichungen gebe, konzentriere sich die Bundesregierung auf einen langfristig angelegten deutsch-amerikanischen Cyberdialog. Dabei gehe es nicht nur um die Abwehr von Hackern, sondern auch um die richtige Balance zwischen Sicherheit und Datenschutz. Das Auftakttreffen zum Cyberdialog werde am 26. und 27. Juni in Berlin stattfinden, so der Bundesinnenminister. Auch Obamas Datenschutzberater John Podesta werde dann nach Deutschland kommen.
Die Situation in den Überschwemmungsgebieten auf dem Balkan ist nach wie vor angespannt. In der serbischen Hauptstadt Belgrad werden heute neue Höchststände der Save erwartet. Im gesamten Katastrophengebiet sind Tausende auf der Flucht, Helfer auch aus dem Ausland pausenlos im Einsatz.
Entlang einer Sandsackbarriere rauscht Hochwasser über eine Landstraße im Westen Serbiens, nur ein paar Kilometer von der kroatischen Grenze entfernt. Dort im Nachbarland war ein Damm an der Save gebrochen und das Wasser bahnt sich nun seinen Weg durch ein großes Waldgebiet auf der serbischen Seite der Grenze. Freiwillige aus der Region haben die Sandsäcke gestapelt. Nun stehen sie schon wieder auf einem Treckeranhänger, um zum nächsten Einsatzort gefahren zu werden. Rechts und links der Landstraße steht das Hochwasser zwischen den Bäumen. Wir haben alles gegeben, um das Wasser zu stoppen und umzulenken. Wir waren nur zum Teil erfolgreich. Jetzt werden wir eine ähnliche Barrikade errichten, nur 3-4 Kilometer weiter von hier. Wir werden wirklich alles unternehmen, um das Dorf zu schützen. Man weiß nicht, wie viel Wasser auf uns zukommt. Niemand kann das einschätzen, wohin das Wasser fließen wird, wie viel Wasser aus dem Save-Flussbett kommt. Wir haben hier 2 Stunden gearbeitet, müssen jetzt aber hier weg. Wir werden unser Bestes geben. Und was passieren soll, das passiert. Vielerorts in den Hochwassergebieten ist internationale Hilfe eingetroffen. Aus Deutschland ist unter anderem das Technische Hilfswerk im Einsatz und kämpft mit Hochleistungspumpen gegen Überschwemmungen. In den serbischen Katastrophengebieten entlang des Flusses Save sind weiter zahlreiche Orte evakuiert. In Belgrad wurde das Save-Ufer mit rund 300.000 Sandsäcken befestigt. Der Bürgermeister gab sich optimistisch, die Lage unter Kontrolle zu haben. Weiter vom Wasser bedroht ist auch das größte Kraftwerk Serbiens. Es ist von entscheidender Bedeutung für die Stromversorgung. Wir haben daraus eine Insel gemacht, sagte Regierungschef Vukcic. Unterdessen steigt auch der Pegel der Donau. Südlich von Belgrad gab es erste Überschwemmungen. Angespannt ist die Lage weiter auch in Nordbosnien. Dort stehen immer noch Ortschaften unter Wasser. Insgesamt mussten rund 100.000 Menschen in Bosnien ihre Häuser verlassen. Ganze Landstriche sind verwüstet. Für heute wurde ein Trauertag ausgerufen. In Serbien ordnete Regierungschef Vukcic ab morgen 3 Tage Staatstrauer an. Viele Menschen starben in den Fluten, sagte Vukcic. Und er ergänzte, die Zahl wird sicherlich noch steigen.
Tim Aßmann berichtete. Nach monatelangen, teilweise gewalttätigen Protesten gegen die thailändische Regierung hat die Armee des Landes nun das Kriegsrecht ausgerufen. Sprecher des Militärs betonten, es handle sich nicht um einen Putsch. Mit diesem Schritt sollten vielmehr weitere Opfer verhindert werden. Die aktuelle Lage im Land fasst Bernd Muschborowska zusammen.
Militärfahrzeuge und Soldaten beherrschen das Straßenbild in der thailändischen Hauptstadt. Mit dem Kriegsrecht kann die Armee unter anderem eine Ausgangssperre verhängen und die Medien zensieren. Als erstes wurden heute Morgen 10 Fernsehstationen geschlossen, darunter mehrere Sender, die entweder den Rothemden oder den Oppositionsgruppen nahestanden. Menschenrechtsorganisationen verurteilten die Verhängung des Kriegsrechts als einen verdeckten Militärputsch. Zahlreiche ausländische Regierungen äußerten sich besorgt über die Entwicklung in Thailand. Die Verhängung des Kriegsrechts kam nicht ganz überraschend. Armeechef Chan Ocha hatte in der vergangenen Woche Maßnahmen angekündigt, nachdem es mehrere Sprengstoffanschläge in Bangkok gegeben hatte. Beim Angriff auf ein Protestlager von Regierungsgegnern waren 2 Menschen ums Leben gekommen. Das Demonstrationsrecht wurde vorerst nicht aufgehoben. Die Rothemden und auch die Regierungsgegner müssen aber in ihren jeweiligen Protestlagern bleiben. Trotz des Kriegsrechts geht das Leben scheinbar ungestört seinen Gang. Die Menschen gehen teilnahmslos an den Soldaten und Militärfahrzeugen im Zentrum von Bangkok vorbei. Einige posierten mit den Militärs für ein Handyfoto und die Touristen staunten. Zahlreiche Einwohner der Hauptstadt brachten den Soldaten an den Kontrollposten Wasser und Lebensmittel. Ich bin glücklich. Als ich die Soldaten sah, dachte ich, die schickt der Himmel. Jetzt sind wir sicher. Sonst würde es doch nur weitere Bomben und Explosionen geben. Wir sind doch alle Thais. Ich bin immer sehr traurig, wenn es Blutvergießen in unserem Land gibt. Eskaliert waren die seit Monaten andauernden Proteste, als im März die Parlamentswahl vom 2. Februar vom obersten Gericht für ungültig erklärt und die gewählte Premierministerin Yingluck Shinawat des Amtes enthoben wurde. Danach gingen auch ihre Anhänger, die Rothemden, auf die Straße, um zu verhindern, dass das ganze Kabinett abgesetzt wird. Dies ist jedoch eine zentrale Forderung der Oppositionsgruppen, die seit Monaten das öffentliche Leben in der thailändischen Hauptstadt lahmlegen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Europäische Gerichtshof muss sich derzeit mit der Frage befassen, ob die Bundesrepublik Bürgern aus anderen EU-Staaten Hartz-IV-Leistungen verweigern darf. Hintergrund ist eine Klage einer Frau aus Rumänien. Ja, befand heute nun der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof. EU-Bürgern dürfen Hartz-IV-Zahlungen verweigert werden, wenn sie ausschließlich zum Bezug von Sozialleistungen einreisen, heißt es in seinem Gutachten. Ein Urteil ist das noch nicht, aber meistens folgen die Richter der Einschätzung des Generalanwalts. Aus Brüssel, Kai Küstner dazu.
Einige Sätze des Generalanwalts lassen an Deutlichkeit wenig zu wünschen übrig. Es sei mit EU-Recht völlig vereinbar, so die Ansicht des Gutachters, dass Deutschland Personenleistungen verweigere,
die weit davon entfernt sind, sich in den Arbeitsmarkt integrieren zu wollen und einzig und allein mit dem Ziel nach Deutschland kommen, Nutzen aus dem deutschen Sozialhilfesystem zu ziehen.
Heißt es wörtlich in dem schriftlichen Gutachten für den Europäischen Gerichtshof. Klipp und klar kommt der Generalanwalt also zu dem Schluss, die Bundesrepublik darf durchaus EU-Ausländern Hartz IV verweigern, wenn die ausschließlich nach Deutschland kommen, um Sozialhilfe zu beantragen oder einen Job zu suchen. Der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber sieht sich bestätigt.
Wir haben immer gesagt, dass die Freizügigkeit keinen Automatismus bedeuten darf, wenn es darum geht, Sozialleistungen zu bekommen.
Es war Ferbers Partei, die CSU, gewesen, die die Debatte in Deutschland Anfang des Jahres kräftig befeuert hatte und nicht müde wurde, einen angeblichen Sozialtourismus nach Deutschland zu beklagen. Dabei sei die Zahl der Missbrauchsfälle verschwindend gering, kontert der grüne EU-Parlamentarier Sven Giegold.
Denken Sie an Bayern, wo die CSU wieder mal mit Ressentiments, in dem Fall gegen Rumänen und Bulgaren, Front gemacht hat und sich dann in ganz Bayern gerade mal 12 Fälle fanden und die Zahl der Sozialmissbrauchs bei Deutschen viel größer ist.
Seit dem 1. Januar dürfen sich auch Bulgaren und Rumänen ihren Arbeitsplatz innerhalb der EU suchen, wo sie wollen. Im Verlauf der daraufhin vor allem in Deutschland und Großbritannien heftig brodelnden Debatte war für einen kurzen Moment der Verdacht aufgekommen, die EU-Kommission wolle auch nicht arbeitenden Zuwanderern den Erwerb von Sozialhilfe im Gastland ermöglichen.
Ich kann nur sagen, dass die Vorwürfe, die Kommission wolle Deutschland zu Sozialleistungen für alle dort lebenden EU-Bürger drängen, komplett falsch sind.
Sah sich im Januar eine Sprecherin der Kommission genötigt klarzustellen. Worauf Brüssel aber laut Stellungnahme zu dem Verfahren am Europäischen Gerichtshof durchaus Wert legt, ist, dass eben nicht für jeden Zuwanderer ein Automatismus greifen dürfe. Keine Arbeit, gleich kein Hartz IV, sondern dass jeder Einzelfall genau geprüft werden müsse. Diese Untersuchung der persönlichen Situation eines jeden Sozialhilfeantragstellers erwähnt der Generalanwalt zwar auch in seinem Gutachten, aber nur ganz am Schluss mit einem Satz.
Ich hätte mir eine stärkere Betonung der Prüfung der Einzelfälle gewünscht, weil Zuwanderung im Rahmen der Freizügigkeit in der Regel keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme ist, sondern eine Notwendigkeit und ein Gewinn für unser Land.
Findet die Sozialdemokratin Jutta Steinruck. Ansonsten aber sind sich konservative Sozialdemokraten und Grüne im EU-Parlament weitgehend einig. Deutschland muss es genau wie jedem anderen EU-Land auch erlaubt sein, Sozialmissbrauch zu verhindern. Das sieht der Generalanwalt in Luxemburg genauso. Ob der Europäische Gerichtshof der Empfehlung seines wichtigen Gutachters folgt, wird sich in ein paar Monaten zeigen. In den meisten Fällen entscheidet es so, wie der Generalanwalt das vorschlägt. Das würde die Debatte dann wohl endgültig auf Normaltemperatur herunterkühlen.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schlägt Alarm. Bis zum Jahr 2021 werden rund 51.000 Ärzte in den Ruhestand gehen und ihre Praxis aufgeben. Betroffen davon vor allem die Versorgung auf dem Land. Die Vereinigung will erreichen, dass Medizinabsolventen wieder verstärkt in Praxen und nicht wie jetzt fast ausschließlich in Kliniken zum Facharzt weitergebildet werden. Eine heute gestartete Kampagne soll beim Umdenken helfen. Sie steht unter dem Motto »Lass dich nieder«. Michael Weidemann war bei der Vorstellung in Berlin heute für uns dabei.
Der junge Medizinstudent im grauen Kapuzenpullover lacht verschmitzt in die Kamera. Deutschland guckt den Landarzt. Ich werde einer, so der Slogan auf dem Plakat. Die Botschaft ist klar, auch für junge Ärztinnen und Ärzte ist es attraktiv, sich in einer Praxis niederzulassen.
Ich bin Medizinstudentin im praktischen Jahr und ich möchte mich niederlassen, weil ich Patienten nicht nur für einige Minuten in einer Klinik betreuen möchte, sondern möglichst für einen längeren Zeitraum in meiner eigenen Praxis.
Meint auch die 26-jährige Beatrice Ranft und liegt damit voll im Trend der Kampagne, mit der die Kassenärztliche Bundesvereinigung mehr Nachwuchsmediziner für den Job eines Hausarztes gewinnen will. Lass dich nieder, heißt die Aktion der KBV. Und sie hat gute Gründe, warum sie das Problem erneut in die Öffentlichkeit transportiert. Da ist die anstehende Welle an Hausärzten, die sich in den Ruhestand verabschieden und nicht genügend Nachfolger finden, weil die Ausbildung zum Facharzt für die Jungen der vermeintlich attraktivere Karriereweg ist.
Es gibt Zuwächse an Transfusionsmedizin, an Humangenetikern, aber es gibt eher Rückgänge bei so klassischen Fächern wie Hautärzten, Augenärzten, Gynäkologen, Hausärzten, also Fächern, die wir für die Grundversorgung brauchen.
Konstatiert KBV-Chef Andreas Gassen. Zudem bleiben viele Jungärzte lieber in der Klinik angestellt, weil sie geregelte Arbeitszeiten wünschen oder nur in Teilzeit arbeiten wollen. Und etliche geeignete Kandidaten schrecken vor dem wirtschaftlichen Risiko einer Praxisgründung zurück. Oft ist es aber auch nur Unkenntnis, meint KBV-Vorstand Regina Feldmann. Die Studentinnen und Studenten lernen die Praxis in der Praxis gar nicht erst kennen.
Nur ein ganz geringer Teil der Medizinerausbildung sieht heutzutage das Lernen in einer ambulanten Einrichtung vor. Die angehenden Ärzte haben keine Chance, die Arbeit in einer Praxis wirklich kennenzulernen.
Die Kassenarztverbände wollen deshalb bereits niedergelassene Ärzte motivieren, Nachwuchsmediziner der hausärztlichen Disziplinen in ihrer Praxis weiterzubilden. Über eine Stiftung sollen die finanziellen Zuweisungen an die erfahrenen Praktiker erhöht werden. KBV-Vorstandschef Gassen will bei der Werbung um die künftigen niedergelassenen Ärzte aber noch früher ansetzen.
Wir möchten nämlich auch erreichen, dass die Studierenden, um auch ihr Interesse an der Niederlassung zu wecken, auch während des Studiums schon die Chance haben, die Arbeit in der Praxis kennenzulernen. Nicht nur, um sie so ein bisschen anzufüttern, sondern es ist sicherlich auch in vielen Fächern eine Bereicherung der Aus- und Weiterbildung.
Bei den Krankenkassen stößt die Kampagne auf große Zustimmung. Gerade auf dem Lande würden gut ausgebildete Generalisten mit breitem Wissens- und Erfahrungsschatz benötigt, bekräftigt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen GKV.
Vor 3 Jahren wurde sie eingeführt, die Luftverkehrssteuer. Durch sie wurde das Fliegen wieder teurer und das führte in einigen Regionen dazu, dass Anbieter und Fluggäste ins benachbarte Ausland auswichen, wo diese Abgabe nicht erhoben wird. Betroffen vom Fluggastrückgang ist zum Beispiel der Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz. An dem ist auch das Land beteiligt und die Landesregierung sieht in der Steuer eine ungerechte Sonderbelastung für deutsche Flughäfen und will sie wieder kippen. Seit heute steht die umstrittene Abgabe nun beim Bundesverfassungsgericht auf dem Prüfstand. Martin Röber berichtet.
Es geht um eine runde Milliarde Euro Steuereinnahmen pro Jahr für den Bund. Glaubt man dem klagenden Land Rheinland-Pfalz, dann geht es aber auch um die Rentabilität und damit um die Zukunft des Flughafens Hahn im Hunsrück. Seit 2011 erhebt der Bund diese Luftverkehrssteuer. Sie wird pro Kopf der Passagiere erhoben, gestaffelt nach der zurückgelegten Flugstrecke. Bei Kurzstreckenflügen bis zu 2500 Kilometer werden 7,50 Euro erhoben, für Mittelstreckenflüge 23,43 Euro und für Langstreckenflüge ab 6000 Kilometer 42,18 Euro. Den Flughafenbetreibern ist diese Steuer ein Dorn im Auge und das Bundesland Rheinland-Pfalz ist mit 82,5% am Flughafen Hahn im Hunsrück beteiligt. Die Streichung der Steuer würde das Passagieraufkommen und damit die Rentabilität steigern. Bislang muss das Land den Flughafen aber mit Millionenbeträgen subventionieren. In dieselbe Kerbe schlug auch Ryanair-Chef Michael O'Leary, der vor kurzem die Luftverkehrssteuer als zentrales Hindernis für das Wachstum der Branche bezeichnete. Ohne diese Steuer könnte das Passagieraufkommen in Hahn auf 4 Millionen Fluggäste pro Jahr verdoppelt werden. Das Bundesfinanzministerium will aber nicht auf diese Einnahmequelle verzichten. Außerdem verweisen Regierungsexperten auf den positiven Umwelteffekt der Steuer. Die Argumente: Erstens, der Bund habe gar keine Gesetzgebungskompetenz für eine solche Steuer. Und zweitens, sie verstoße gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Die Einstufung der Strecken richtet sich nämlich nach der Entfernung von Frankfurt zum größten Flughafen des Ziellandes. Fliegt man also von Deutschland nach Französisch-Polynesien, fällt der niedrigste Steuersatz an, weil die Strecke Frankfurt-Paris berechnet wird. Auch sei nicht zu vermitteln, warum für Flüge nach den Nordseeinseln gar keine Steuer berechnet wird.
Wie auf der Sonne, Energiegewinnung durch Kernfusion. Ein Ziel von vielen Physikern und Technikern. Die Versuchsanlage Wendelstein in Greifswald soll den Weg dazu ebnen. Nach 9 Jahren Bauzeit ist die Anlage nun weitgehend fertig und heute Vormittag wurde symbolisch der Vorbetrieb gestartet mit viel Prominenz. Nikolaus Bernhard war dabei.
5 Hände auf einem 5-teiligen Rad. Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gesellschaft, Bund, EU und das Land Mecklenburg-Vorpommern tragen das Projekt und das seit 1996.
3, 2, 1.
Super.
Unter Kommando der Chefin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik gingen die Hände nach unten. Auch die von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Sellering und Bundesforschungsministerin Wanka. Seit 1996 wird im Mecklenburg-Vorpommerschen Greifswald an der Anlage gebaut. Ob sie jemals funktioniert, soll die Zukunft zeigen. Trotzdem sind die rund 370 Millionen Euro, die allein der Stahlring mit seiner Spezialkühl- und Spulentechnik voraussichtlich gekostet haben wird, und auch die weiteren rund 630 Millionen Euro, die die Forschung und der Betrieb des Instituts am Standort in den vergangenen 20 Jahren gekostet haben, gut angelegt, sagt die Ministerin. Immerhin trägt der Bund über 2/3 aller Kosten.
Grundlagenforschung ist immer die Komponente der Unsicherheit. Und hier ist es nur möglich, mit eben großen Anlagen zu erproben, ob es wirklich gelingt, himmlische Energie hier zu erzeugen. Es ist grandios. Es gibt 2 Orte in Europa und das sind die weltweit sozusagen führenden. Und ich glaube, so eine reiche Industrienation wie Deutschland mit den Kompetenzen, die wir da haben, sollte solche Forschung haben.
Das, was da heute passiert ist, ist wie ein Stapellauf eines Schiffes. So beschreibt es der Wendelstein-Projekt. Projektleiter Professor Thomas Klinger. Der Kahn schwimmt, jetzt wird er ausgebaut.
Im Inneren dieses Gefäßes wird sie komplett mit wassergekühlten Komponenten ausgekleidet. Des Weiteren von außen, das ist die Zuführung von Leitungen, von elektrischen Leitungen, von Rohren, also von Kühlwasserrohren, von Vakuumrohren, letztlich auch von den wissenschaftlichen Geräten.
Gleichzeitig laufen die ersten Vorbereitungen für den Einsatz des Experiments von außen nach innen, so beschreibt es der Physiker. Im kommenden Jahr soll der Ring dann erstmals zeigen, ob er auch insgesamt funktioniert. Ob man damit dauerhaft nur wenige Gramm Wasserstoffgas auf 100 Millionen Grad halten kann. Die Voraussetzung dafür, später einmal Kraftwerke bauen zu können, bei denen Kerne nicht gespalten, sondern verschmolzen werden, wie auf der Sonne. Für die Politik wäre es eine wichtige Lösung der Energieprobleme in den kommenden 100 Jahren, sogar eine, mit der Europa wieder einmal führend wäre. Für Umweltschützer ist es vor allem teuer. Einige Verbände halten die Anlage sogar für gefährlich, obwohl sie inzwischen sogar den Segen des TÜVs hat.
Und damit geht die Sendung Echo des Tages für heute zu Ende. Einen schönen Dienstagabend wünscht Ihnen Stefan Böhnke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.